Hallo und herzlich willkommen zu deinem Veränderungskatalysator, dem Podcast zu Führung, Coaching und Wissenschaft. Mein Name ist Jasmin Schweiger, ich bin Wirtschaftspsychologin mit dem Schwerpunkt Führung, Gründerin der Online-Akademie für Leadership Coaching und auf der Mission, Führung zukunftsfähig, sinnhaft und nachhaltig auszurichten. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam die Arbeitswelt der Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zum Veränderungskatalysator. Heute sprechen wir über ein Instrument der Führungsdiagnostik. Dafür habe ich Live Birger Hund zu Gast. Live hat zusammen mit seinen KollegInnen den Ensuring Work Führungsindex entwickelt, der auf der Selbstbestimmungstheorie basiert, einer wissenschaftlich fundierten Motivationstheorie. Heute wollen wir dieses Diagnostikinstrument gemeinsam etwas genau beleuchten und auch über Einsatzmöglichkeiten in Führung, Coaching, Training und Beratung sprechen. Herzlich willkommen live, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Jasmin, ich freue mich.
Ich habe gedacht, ja, es wäre spannend, auch etwas mehr über deinen Hintergrund zu erfahren, bevor wir den Ensuring Work Führungsindex genauer beleuchten. Magst du mal erzählen, wie du denn dazu gekommen bist, das zu tun, was du jetzt tust?
Ja, das ist eine super spannende Frage. Ich lese gerade Sapolsky und der beschreibt halt, wie bestimmt man ist in dem, was man tut. Und das ist relativ früh schon alles anfängt. Und ich glaube, so ist das auch, ne? Also du bist irgendwie sozialisiert, interessierst dich für Dinge. Und ich habe mich immer dafür interessiert, was Menschen denn so antreibt und Verhalten eigentlich bestimmt. Aber trotzdem habe ich mich da nicht entschlossen, Psychologie zu studieren, sondern Wirtschaftsingenieurwesen, weil ich dachte, das ist irgendwie was Richtiges, was man lernen kann, ja? Und habe dann eben Wirtschaftsingenieurwesen studiert, in Maschinenbauunternehmen gearbeitet, in der Beratung gearbeitet. Und dann aus der Beratung heraus habe ich die Gelegenheit bekommen, in ein Unternehmen zu wechseln, das Online-Berufseignungsdiagnostik angeboten hat. Und so bin ich wieder in Kontakt gekommen mit ganz vielen Psychologen und promovierten Psychologen und super smarten Leuten, die sich eben mit Persönlichkeitstheorien und Verhalten und vor allem auch Psychometrie auskennen und da Instrumente entwickelt haben, um Persönlichkeiten zu vermessen und kognitive Fähigkeiten und auch Motivation teilweise. Und so bin ich wieder in dieses Thema reingekommen. Und im Anschluss an dieser Geschäftsführerrolle in dem Berufseignungsdiagnostikunternehmen habe ich mich erstmal selbstständig gemacht und in verschiedenen Managementrollen gearbeitet, hauptsächlich für Private Equity und Softwareunternehmen. Auch das habe ich ungefähr 3 Jahre gemacht. Und auch insbesondere da hat mich immer die Frage umgetrieben, was bringt denn eigentlich die Menschen dazu, das zu tun, was sie tun? Und was hält sie vielleicht davon ab, das zu tun, was jetzt eigentlich gerade hilfreich und sinnvoll für eine Organisation und auch für so eine gesamte Gruppe von Menschen wäre? Und bei dieser Frage habe ich in verschiedene Richtungen gesucht nach Antworten. Und irgendwann bin ich auf ein Interview von Richard Ryan gestoßen, der seine Self-Determination Theory vorgestellt und erklärt hat und auch gegen verschiedene Einwände verteidigt hat, die man eben so haben kann, wenn man die Theorie das erste Mal sieht. Und das fand ich sehr spannend, habe mich da immer weiter mit beschäftigt und vor allem auch die Studien gelesen. Und das ist das Besondere an der Self-Determination Theory, dass die Theorie eben von ganz, ganz vielen Modellen geprägt ist, also empirischen Analysen von funktionalen Zusammenhängen. Und das zeichnet diese Theorie auch aus im Vergleich zu vielen anderen Theorien. Also insbesondere zu Maslow, was noch alle irgendwie im Studium mal gelernt haben und was man auch heute teilweise noch auf LinkedIn sieht. Aber Maslow hat halt überhaupt keine empirische Grundlage. Und wenn man da mal versucht hat, einzelne Dinge empirisch zu untersuchen, ist man eigentlich immer zu dem Ergebnis gekommen, naja, das klingt zwar vielleicht irgendwie plausibel und auch ganz schön, aber es gibt eigentlich keine Anzeichen dafür, dass es in der realen Welt diese Phänomene tatsächlich so auftreten. Und da ist die Self-Determination Theory einfach ein ganzes Stück weiter. Also es gibt Hunderttausende von Forschungsarbeiten mittlerweile. Jedes Jahr kommen Zehntausende von neuen Forschungsarbeiten mit dazu. Und ja, die Theorie ist auch sehr ergebnisoffen immer. Also es werden immer wieder neue Gedanken aufgebracht, geprüft und entweder integriert oder verworfen. Und das ist halt sehr, sehr spannend.
Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das sozusagen in ein, ich meine, ihr habt ja das ja genannt, Ensuring Work Führungsindex. Da steckt ja schon einiges drin. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, das in so einen Führungsindex, und da steckt ja auch irgendwie so, ich sag mal, Begeisterung an Arbeit haben. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das da reinzupacken?
Ja, also eine Grundlage von der oder eine Prämisse von der Theorie ist eben, dass Menschen eigentlich gerne aktiv sind. Man spricht davon, dass alle Menschen ihr Umfeld grundsätzlich gestalten wollen und gleichzeitig sich in Organisationen oder in Gruppen integrieren wollen. Das sind psychologische Grundbedürfnisse, die alle Menschen haben, unabhängig davon, in welcher Kultur sie aufgewachsen sind, wie alt sie sind und welche Fähigkeiten sie sonst noch haben. Das sind einfach ganz grundlegende Bedürfnisse. Und Menschen haben einfach grundlegende Bedürfnisse zur Aktivität. Wir haben jetzt in den letzten vielleicht 200 bis 500 Jahren ein sehr spezielles Konzept von Arbeit entwickelt. Also seit so 150 bis 200 Jahren versteht man unter Arbeit ja in der Regel abhängige Erwerbsarbeit, wo man eben für seinen Zeiteinsatz Geld bekommt. Aber das war die 30.000 Jahre seit der Erfindung des Feuers und so ein bisschen ausgefeilteren Gruppenbildungen von Menschen ja nicht so, sondern da war Arbeit, hat man Arbeit vielleicht gar nicht so konzeptioniert, sondern man hat einfach Dinge getan, die notwendig waren und die man im Leben brauchte und für sinnvoll gehalten hat. Und die haben vielleicht mal mehr und mal weniger Spaß bereitet, aber man hat nicht so darüber nachgedacht, was ist jetzt Arbeit und was ist Erwerbsarbeit, wofür werde ich bezahlt und was mache ich, weil es mir Freude bereitet. Also gerade wenn wir über Dinge sprechen wie Care-Arbeit für andere Menschen oder Hausarbeit oder auch Gemüseanbau im Garten. Ja. Das, früher war das ein Teil der Lebensgrundlage, vor 200 Jahren noch im Wesentlichen. Und heute machen das eigentlich Mittelstandsfamilien, weil sie da irgendwie Freude daran haben, Bio-Gemüse aus dem eigenen Garten zu haben.
Ja, okay. Das heißt sozusagen so, die Idee war, wie können wir
Genau, also
Arbeit
Entschuldigung, ich
vielleicht
bin ein bisschen abgeschweift. Also die Idee
Ja,
ist,
alles
Menschen
gut. Also wie
finden,
können wir Arbeit vielleicht auch nochmal neu denken?
genau, ja, oder warum, was haben wir da anders gedacht? Ne? Also der Grundgedanke, was ich damit sagen wollte, Menschen mögen eigentlich Arbeit und sie fühlen sich wohl mit Arbeit. Und jetzt haben wir aber ganz häufig das Phänomen, dass Menschen, wenn sie in Organisationen oder in Unternehmen arbeiten, Arbeit irgendwie gar nicht mehr so toll finden. Und wir haben uns gefragt, woran liegt denn das? Und das weiß man und kann man eigentlich relativ gut beantworten, unter welchen Bedingungen Menschen Arbeit gut finden und unter welchen sie die eben nicht gut finden und sich nicht mehr wohlfühlen und weniger motiviert sind. Und ganz viel davon hat eben mit Führung zu tun. Und deswegen richten wir uns zu wesentlichen Teilen an Führungskräfte. Und natürlich auch mit dem Organisationskontext. Aber der Organisationskontext wird auch immer von Führungskräften gestaltet. Natürlich auch von den Mitarbeitern, die vielleicht keine Führungsverantwortung haben, aber eigentlich umso mehr von Gesellschaftern und Eigentümern und Geschäftsführern, die Führungskräfte einfach sind. So, und deswegen richtet sich dieser Enjoyment Work Führungsindex im Wesentlichen an Führungskräfte. Und er soll eben messen, inwieweit eine Organisation und Führungskräfte Kontextfaktoren schaffen, in denen Arbeit wieder so Freude bereiten kann, wie sie Menschen natürlicherweise eigentlich Freude bereitet.
Du hattest jetzt, oder wir hatten schon geklärt, dass so das wissenschaftliche Konstrukt, das dahinter steckt, die Selbstbestimmungstheorie oder Self-Determination Theory ist. Lass uns da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reinblicken. Was ist denn die Selbstbestimmungstheorie? Ist natürlich super, super, super komplex, ja, aber wie würdest du es jetzt jemanden erklären, der bis jetzt noch nicht so viel damit zu tun hatte und einfach mal verstehen möchte, worum geht's da im Kern?
Ja, sehr gerne. Also ich mache das wirklich immer sehr gerne. Im Kern, vielleicht wo die herkommt. Die hat mal angefangen als Motivationstheorie. Und der Kern von dieser Motivationstheorie war, dass sie sich eben nicht an Motiven orientiert, so wie wir das aus vielen anderen Theorien kennen, wo es dann um Machtmotiv und Sicherheitsmotiv und um was auch immer gehen könnte. Was man so im Marketing sieht, neuen Kaufmotive und was man da so für Listen kennt. Sondern ursprünglich ging es um ein Kontinuum der Motivationsqualität. Angefangen bei extern regulierter Motivation oder keiner Motivation hin zu sehr hochwertiger Motivation, autonomer Motivation. Und was man da eben feststellt in der empirischen Untersuchung ist, je höher sich Menschen bezüglich einer bestimmten Tätigkeit in diesem Motivationskontinuum weiter oben befinden, je höher sie sich da befinden, desto besser performen die eigentlich und desto wohler fühlen sie sich und desto ausdauernder führen sie eine Tätigkeit aus. Also ganz praktisches Beispiel. Die klassische externe Regulation sind Anreize durch Drohung oder Belohnung. Und wenn ich etwas tue, weil ich dadurch einen Schaden abwenden möchte, den mir jemand androht, wenn ich diese Tätigkeit nicht ausführe, die Pistole auf die Brust setzt in der bildlichen Sprache, dann mache ich das genau in dem Umfang, wie es notwendig ist, dass derjenige eben nicht abdrückt. Und wenn ich das Gefühl habe, dass er vielleicht gar nicht abdrücken würde, dass er jetzt gar nicht mehr so darauf achtet, dann höre ich auf, diese Tätigkeit auszuführen. Also immer, wenn ich eine Tätigkeit nur aufgrund eines solchen externen Anreizes ausübe, ist meine Motivation nicht besonders groß. Ich fühle mich nicht besonders wohl dabei, sondern vielleicht sogar extrem unwohl, weil ich mich zu irgendwas gezwungen fühle. Und ich werde das mit Sicherheit nicht mit einer hohen Kreativität und mit einer hohen Ausdauer ausführen. Auf dem anderen Ende des Spektrums steht eben autonome Motivation oder autonome Regulation. Und das beschreibt Dinge, die ich tue, weil sie mir einfach Freude bereiten. Also das, was man ganz häufig als intrinsische Motivation beschreibt. Ich mache etwas um seiner selbst willen. Aber auch Dinge, die einfach meinem Wertekanon entsprechen. Also wenn ich es grundsätzlich für wichtig halte, Menschen zu helfen, dann tue ich das auch, wenn mir die Tätigkeit an sich keine Freude bereitet. Ja, also kann man sich ja, ein Klassiker bei Unternehmensveranstaltungen, ja, da fällt der Kellnerin das Tablett runter und die Gläser gehen alle entzwei und da liegen ganz viele Scherben rum. Und Menschen, denen das wichtig ist, anderen zu helfen, die gehen in die Knie und sammeln die auf, auch wenn das unangenehm ist, weil die Hände schmutzig werden, man sich vielleicht schneidet und so, das macht keinen Spaß. Ja. Aber trotzdem ist das, denen ist das wichtig und deswegen tun sie das. Und wenn sie das tun, dann fühlen sie sich da wohl und sie tun das auch, wenn das unangenehm ist. Und also das ist eine ganz hervorragende Art der Motivation, einfach Dinge zu tun, die einem wichtig sind, auch wenn sie vielleicht keine Freude bereiten. Und das andere ist, Dinge zu tun, die einem Zweck dienen, die einem wichtig sind. Also das ist manchmal vielleicht gar nicht so ganz klar abgrenzbar, ne? Aber wenn ich zum Beispiel Medizin studieren möchte und ich weiß, dass mir das Freude bereiten wird und mir wichtig sein wird, weil ich gerne Menschen helfen möchte, dann habe ich eine höhere und bessere Motivation für ein 1-0-Abitur zu arbeiten, als wenn ich das tue, weil mir der Großonkel gesagt hat, wenn du eine 1-0 hinbekommst, dann kriegst du von mir ein paar tausend Euro. Ja. Man könnte meinen, dass letzteres auch ein guter Anreiz ist, aber empirische Untersuchungen zeigen, dass der erstere Anreiz, also ich lerne für dieses Abitur, weil ich damit etwas anderes ermögliche, was mir sehr, sehr wichtig ist, viel besser funktioniert und viel höhere Erfolgswahrscheinlichkeit hat.
Da haben wir ja sozusagen auch die ewige Diskussion zwischen, sind Bonuszahlungen, jetzt auf Unternehmenskontext bezogen, sind Bonuszahlungen sinnvoll oder nicht? Ja, also so in diese Richtung auch.
Absolut, und da kann man das kann man auch noch weiter differenzieren. Wirken sie positiv, wirken sie überhaupt oder haben sie sogar eine negative Wirkung? Und ganz häufig habe ich sogar auch eine negative Wirkung gesehen. Also Bonuszahlung, da muss man wirklich mit sehr viel Feingefühl und Obacht rangehen, damit man das Instrument gut nutzen kann. Also es kann gut funktionieren unter bestimmten Bedingungen, aber keinesfalls immer. Und man kann solche Prozesse auch leicht so gestalten, dass das eher frustrierend wirkt und Motivation abbaut. Und was eben in diesem Motivationskontinuum eben auch noch besonders ist, so das Thema, auf Englisch nennt man das Ego Involvement, also wenn es darum geht, sich selbst oder anderen etwas zu beweisen. Das wird in vielen Kontexten eigentlich als sehr positive Motivation dargestellt. In der Self-Determination Theory wird diese Art der Motivation eher kritisch gesehen, weil sie im Wesentlichen von äußerer Wahrnehmung abhängt und nicht autonomen Ursprung hat. Natürlich wirkt das manchmal positiv und dass man dann irgendwie so das letzte bisschen Motivation noch dazu bekommt, aber eigentlich immer nur in Addition zu den anderen Motivationen, dass es da irgendwie nochmal so ein kleines Schippchen geben kann. Als pure Motivation für irgendein Thema ist es denkbar ungeeignet. Und gerade im Organisationskontext, wenn man an Beratungsunternehmen denkt, wo viele Leute eher dadurch geprägt sein könnten, dass sie einfach nicht schlecht dastehen wollen und dass sie sich selber das vielleicht auch beweisen wollen, dass sie eine bestimmte Rolle ausfüllen können, führt es eben dazu, dass Menschen Dinge tun, die einfach dazu führen, dass sie gut dastehen, beziehungsweise nicht schlecht dastehen, aber die dienen eigentlich gar nicht der Sache, der sie dienen sollten. Ja, also wenn ich, nehme ich ein Vertriebsteam, ne, und die wollen Umsatz machen und Dinge verkaufen. Und anstatt sich darauf zu konzentrieren, wirklich Dinge zu verkaufen und neue Kunden zu gewinnen, konzentrieren sie sich dann darauf, einfach nicht schlecht dazustehen in dem ganzen Prozess und denken sich Ausreden aus, warum das jetzt nicht funktioniert und warum irgendjemand anderes seinen Job nicht gemacht hat und warum die Schuld nicht bei denen liegt. Und das ist eben auch ein ganz klassischer Teil von Führung, dafür zu sorgen, dass man eben ein Umfeld hat, wo Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie sich selber beweisen müssen und anderen beweisen müssen, sondern ganz offen darüber sprechen können, wenn Dinge nicht gut laufen und konstruktiv darüber nachdenken können, was dann zu einer positiven Zielerreichung beitragen würde, auch wenn das vielleicht das eigene Ansehen in der Gruppe vielleicht nicht unbedingt unterstützt. Also das ist sozusagen dieser Motivationsteil. Und der hat sich über die Zeit entwickelt zu einer Wellbeing-Theorie, weil man eben festgestellt hat, dass Menschen, die überwiegend Tätigkeiten ausführen, zu denen sie diese hochwertige, autonome Motivation haben, insgesamt zufriedener sind mit dem Leben. Also sie sind zufriedener mit dem Leben und sie integrieren sich besser in ihre Gemeinschaften. Sie vollbringen auch bessere Arbeit. Also sie sind kreativer, sie haben eine höhere kognitive Leistungsfähigkeit. Also nur positive Effekte eigentlich durch die Bank weg. Und in dieser Wellbeing-Theorie schließt sich dann so ein bisschen der Kreis. Daraus hat sich die Identifizierung von psychologischen Grundbedürfnissen entwickelt. Sie eben gesagt haben, okay, Menschen brauchen einmal diese autonome Motivation für die Tätigkeiten, die sie ausführen. Sie brauchen aber auch soziale Beziehungen. Sie müssen für andere Menschen relevant sein. Sie müssen von anderen gebraucht werden und sie brauchen andere Menschen um sich herum, auf die sie sich im Notfall verlassen können, von denen sie Hilfe bekommen. Und Menschen möchten grundsätzlich Kompetenz erleben. Sie möchten spüren, dass sie selber wirksam sind. Sie möchten spüren, dass sie Dinge können. Und sie möchten eigentlich auch immer kleine Herausforderungen haben, an denen sie wachsen können. Und das sind Grundbedürfnisse, die alle Menschen kulturunabhängig miteinander verbinden und allen Menschen teilen. Und wenn man das beides zusammenbringt, kann man ein menschliches Verhalten eigentlich schon ziemlich gut erklären. Und wenn man dann auch noch über Bedürfnisfrustrierung nachdenkt, also wie verhalten sich Menschen, wenn sie sich gerade inkompetent fühlen? Also wenn ich das in Bezug auf eine Aufgabe habe, dann fange ich sie in der Regel nicht an. Dann ist meine Motivation ganz niedrig, die ist im Keller. Und wenn ich nicht weiß, wie ich meine Steuererklärung machen soll, wie ich die Belege einordne, dann fange ich damit gar nicht erst an. Und ich muss mir so ganz kleinteilige Schritte zurechtlegen, wo ich das Gefühl habe, jetzt habe ich etwas, womit ich starten kann und wo ich eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit habe.
Ja.
Und wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich tue, für niemanden relevant ist um mich herum und mir auch selber keine Freude bereite, dann tue ich das nicht. Ja, also diese Rückmeldung, dass Tätigkeiten relevant sind, auch einem gemeinsamen Zweck dienen, anderen Menschen helfen. Das ist für Menschen ganz essentiell, um da überhaupt eine Handlungsmotivation zu haben. Und andererseits auch, wenn diese Bedürfnisse frustriert sind, auch wenn dieses Kompetenzbedürfnis frustriert ist, manchmal geht es halt gar nicht darum, eine Handlung zu starten, sondern auch zu lernen oder zu reflektieren. Aber wenn dieses Kompetenzbedürfnis frustriert ist in Verbindung vielleicht auch, dass das Beziehungsbedürfnis nicht erfüllt ist, dann fangen Leute an, sich sehr unangenehm zu verhalten. Und das kennen wir alle aus dem Alltag. Wenn sich die Mitarbeiter inkompetent fühlen, dann reagieren die auch nicht mehr konstruktiv auf Unterstützung und auf Hinweise und auf Hilfe, sondern die werden abwehrend, zurückweisend, suchen Ausreden. Und das Gleiche gilt auch für Führungskräfte. Ich habe mich neulich mit einer jungen Dame unterhalten, die war ganz frustriert über das Verhalten ihres Vorgesetzten. Und als wir da über die Situation sprachen, wurde ihr schon irgendwie klar, dass sie ihm das Gefühl gegeben hat, dass sie ihn für ziemlich dämlich hält und inkompetent. Und er hat ihr das Gefühl einfach ganz hart wieder zurückgegeben. Und das ist so eine typische menschliches Verhalten, dass man den anderen genau das Gleiche spüren lässt, was man gerade selber spürt. Und als sie eben ihrem Vorgesetzten das Gefühl gegeben hat, dass sie ihn inkompetent findet, hat er ihr genau das gleiche Gefühl zurückgegeben und sie war dann halt am Boden zerstört.
Ja.
Aber das sind halt so Mechanismen, die man da immer wieder identifizieren und rausarbeiten kann und die auch wieder ständig und überall vorkommen. Überraschenderweise, ne? Da wird seit Jahrhunderten, wenn nicht gar seit Jahrtausenden zugeschrieben und darüber philosophiert. Und die Mechanismen sind eigentlich bekannt und trotzdem fällt das Menschen ganz schwer, sich das daraus zu lernen und sich das anzueignen.
Ja, was würdest du denn sagen, jetzt bevor wir auf den Index nochmal genauer schauen, was sind denn, ja, ich nenne es jetzt mal Handlungsempfehlungen für Führungskräfte, wenn sie sagen, okay, ich möchte jetzt mit den Erkenntnissen dieser Theorie auch im Alltag arbeiten. Was würdest du da für Empfehlungen aussprechen?
Ja. Also sich einfach versuchen, permanent bewusst zu machen, dass es diese drei Bedürfnisse gibt und darüber Hypothesen zu entwickeln, inwiefern diese Bedürfnisse adressiert werden bei dem Gegenüber gerade oder bei den Mitarbeitern, auch beim Kunden oder beim Chef, mit dem ich zusammenarbeite. Also gerade so mittlere Management, wenn man da in alle Richtungen eigentlich managen muss, hat man da ziemlich viele Leute, um deren Bedürfnisse man sich kümmern muss. Aber dieser Framework, der hilft halt dabei, das zu verstehen. Ja, und wenn man sich daran orientiert, dann gebe ich dem anderen jetzt gerade das Gefühl, ausreichend kompetent zu sein. So, wenn ich an meine Mitarbeiter denke, haben sie eine angemessene Challenge? Oder sind sie überfordert oder unterfordert? Wenn sie überfordert sind, muss ich halt schauen, dass ich die Aufgaben so ein bisschen runterbreche in kleinere angehbare Pakete oder ihnen andere Unterstützung anbiete, wie sie eben dahin kommen, dass sie Probleme lösen können und nicht überfordert davorstehen und andersherum. Wenn sie gelangweilt sind, muss ich halt gucken, dass ich denen ein bisschen höherwertige oder anspruchsvollere Aufgaben übergeben kann. Vielleicht kann ich meine Aufgaben teilweise an sie delegieren oder ähnliche Dinge tun. Bei Beziehungen natürlich kann man sich überlegen, welche Verhaltensweisen tragen denn dazu bei, dass ich zu den Menschen um mich herum belastbare Beziehungen habe. Also, dass sie mir vertrauen und dass sie glauben, auf meine Hilfe setzen zu können und gleichzeitig auch dass sie glauben, für mich relevant zu sein. Und das ist natürlich, denen das einfach zu sagen, immer wieder, ne? Also die Rückmeldung zu geben, das, was du hier tust, ist relevant und hilfreich und finde ich gut und das brauchen wir. So. Und einfach diese Rückmeldung immer wieder zu geben, natürlich möglichst spezifisch, um welche Handlungen das da geht. Und auf der anderen Seite natürlich auch zu sagen, was immer los ist, das meine Unterstützung. Und dann gibt es natürlich ganz viele Gesprächstechniken oder Dinge, die man sagen sollte oder lieber nicht sagen sollte, aufmerksam zuzuhören, sich ein bisschen zurückzuhalten mit vielleicht Lösungsangeboten und erstmal zuzuhören, Verständnis zu zeigen und so weiter. Also das ist, ich glaube, auch hinreichend und überall beschrieben, welche Tätigkeiten dazu führen, Beziehungen aufzubauen, ne? Interesse zu zeigen, nicht nur am Privatleben, sondern auch an beruflichen Perspektiven und so weiter. Und die andere Komponente ist eben Autonomie. Das ist auch die Frage, wie kann man sich ja selber immer stellen, wie kann ich jetzt bei jemandem das Autonomiebedürfnis richtig hart frustrieren? Und die Dinge, die mache ich dann lieber einfach mal nicht. Oder ich mache das Gegenteil. Ja, also nicht kleinteilig vorgeben, was jemand zu tun hat. Und auch da nach der Perspektive fragen, gemeinsam Lösungen entwickeln und nicht als Vorgesetzter das in seinem stillen Kämmerlein machen und dann damit rauskommen und sagen, hier, guck mal, ich hab's, das müsst ihr jetzt umsetzen, sondern da Menschen schon einbinden. Aber je nach Kontext kann das ganz, ganz vielfältig sein. Aber also, was da die Grundregel ist, Menschen sollten einfach das, was sie betrifft und was sie vernünftigerweise selber entscheiden können, sollten sie auch selber entscheiden dürfen. Und da ist durch Vordenken und Überstrukturierung manchmal eigentlich mehr Schaden entstanden. Und sich auch über seine eigenen Bedürfnisse bewusst sein. Also als Führungskraft sich darüber klar zu sein, na, ich habe ja auch diese Bedürfnisse und ich möchte autonom handeln, ich möchte mein Umfeld gestalten und ich möchte Kompetenz spüren. Aber manchmal darf man das halt als Führungskraft einfach nicht mehr, weil man die dicken Bretter, die zu bohren sind, die darf man einfach nicht mehr selber bohren, sondern das muss man seinen Mitarbeitern überlassen, auch wenn einem das selber Spaß machen würde. Und das gilt sowohl, also jetzt habe ich so ein bisschen eine Metapher im handwerklichen Bereich gemacht, aber da gilt das natürlich insbesondere und gerade. Also ganz häufig höre ich, ja, diese Bedürfnisse, das ist ja eher was für White Collar und für Büro und Angestellte und in dieser Bubble drin. Aber das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht so. Also ich habe neulich hab ich mit einem Geschäftsführer vom Gartenbauunternehmen oder Baumpflegeunternehmen gesprochen. Und der hat genau das gleiche Thema. Die Leute warten darauf, auf Anweisungen, auch Dinge, die machen sie teilweise seit 20 Jahren, wissen genau, was zu tun ist, aber die müssen da stehen eine Stunde und darauf warten, dass der Chef kommt und sagt, ja, genau, säg mal da oben die Spitze ab. Und dabei, das können die auch ganz alleine und das brauchen die eigentlich gar nicht. Und andersherum auch, wenn das dann da irgendwelche coolen Sachen zu tun gibt, die macht der Chef dann auch gerne selber, weil er einfach Spaß hat, da das schwere Gerät zu bewegen. Wobei, eigentlich, wenn er an seine Mitarbeiter denken würde, würde er sagen, ja komm, hier, Junge, mach du das mal.
Ja. Lass uns mal auf den Enjoying Work Führungsindex nochmal genauer schauen. Wie ist dieser aufgebaut und was wird da genau abgetestet?
Genau, also der orientiert sich eben an diesen drei psychologischen Grundbedürfnissen. Und wir haben verschiedene Verhaltensweisen von Führungskräften identifiziert, die typischerweise dazu beitragen, dass diese Bedürfnisse entweder unterstützt werden, befriedigt werden oder frustriert werden. Und so fragen wir eben mit verschiedenen Verhaltensankern für jedes einzelne Bedürfnis ab, inwiefern Mitarbeiter das Gefühl haben, dass ihre Führungskraft Verhaltensweisen zeigt, die eben bedürfnisbefriedigend oder bedürfnisfrustrierend wirken. Und wenn eine Führungskraft das dann eben mit dem Team macht, bekommt es halt ein ganz klares Bild darüber, welche sozusagen wenig hilfreichen Verhaltensweisen von den Mitarbeitern beobachtet werden, aber auch welche guten Verhaltensweisen beobachtet werden. Und so kann eigentlich eine Führungskraft an den eigenen Blindspots arbeiten und herausfinden, wie die Führungskraft das Team noch effektiver und gesünder eigentlich aufstellen kann und mehr autonome Regulation oder autonome Motivation ermöglichen kann. Und
Das heißt,
die Herausforderung ist, wenn man Mitarbeiter so fragt, die sind sich dieser Bedürfnisse typischerweise nicht bewusst. Wenn man die fragt, dann fragen die, dann sprechen sie von Wertschätzung, vielleicht von Anerkennung, vielleicht auch von Team Spirit. Aber das sind alles Begriffe, die nicht so richtig klar sind. Und eine Führungskraft weiß auch nicht unbedingt, was sie dann genau zu tun hat. Und das ist eben der Vorteil von unserem Enjoying Work Index, dass er schon ziemlich klare Verhaltensanker inne hat, mit denen man dann nachher auch arbeiten kann. Das sind hier Verhaltensweisen. Man kann natürlich auch immer noch mit dem Team offen arbeiten und fragen, hier, das habt ihr beobachtet und habt ihr Ideen, wie wir das besser gestalten können? Das bietet sich natürlich auch an, um Autonomie und Verbundenheit dazu fördern. Und das andere, was wir häufig beobachten, ist eben, dass Führungskräfte nur mit Coaches zusammenarbeiten. Und dann sind die so ein bisschen außerhalb vom Team und die wundern sich dann beide, warum die Mitarbeiter nicht das Verhalten zeigen, das sich die Führungskraft eigentlich wünscht. Wissen aber nicht so richtig, wie die Führungskraft jetzt im Detail auf die Mitarbeiter wirkt. Und so bringen wir halt diese Perspektive in den Coaching-Prozess auch mit rein, dass man einfach das quasi schwarz auf weiß und datenbasiert hat. Das ist die Perspektive deiner Mitarbeiter, die in einer anonymen Befragung strukturiert darlegen. Und jetzt kann man da mit seinem Coach oder Berater oder Trainer, kann man da zielgerichtet dran arbeiten.
Das heißt, so der erste Schritt ist, ich sage mal so, die Befragungsphase und dann schließt sich da sozusagen eine Auswertungsphase und dann eigentlich letztendlich auch eine Begleitung auf dieser Basis an. Ja, hast du vielleicht noch ein Praxisbeispiel von einem Unternehmen, mit dem ihr gearbeitet habt, wo ihr da auch Veränderungen feststellen konntet im Nachgang?
Ja, also der Index, der wird bei verschiedenen großen Unternehmen eingesetzt. Und die Journey, die du da siehst, die ist halt nicht geradlinig, ne? Sondern du fängst halt erstmal an mit der Inspiration. Und du erklärst das und schaffst damit Bewusstsein und machst dann diese Messung. Und das Bewusstsein steigt immer weiter und auch teilweise das Bemühen der Führungskräfte steigt dann sofort. Was aber auch passiert, zugegebenermaßen, die Erwartungshaltung der Mitarbeiter. Die werden dann natürlich auch mehr sensibilisiert und teilweise kommt es sogar dazu, dass sie vorher vielleicht gar nicht den Anspruch hatten, dass Arbeit Freude bereiten sollte, sondern auf einmal diese Anspruchshaltung überhaupt erst entwickeln. Und für die Führungskraft kann das erstmal ein bisschen mehr Herausforderung und vielleicht sogar unangenehm sein. Und der ein oder andere ist dann sogar genervt davon. Aber ich halte das für einen guten Prozess, dass jemand, der vielleicht 20 Jahre zur Arbeit gegangen ist und gesagt hat, ich komme hier hin und ich kriege Geld dafür und das ist gut so, jetzt sagt, ich komme hier hin und das bereitet mir auf einmal genauso viele Freude wie meine Tätigkeiten am Feierabend und am Wochenende. Und das ist eine super Entwicklung. Aber was da halt passiert, wenn diese Erwartungshaltung entsteht, dass erstmal so ein Dip in der Messung nochmal kommen kann. Also die Führungskräfte und Mitarbeiter werden inspiriert, die haben ein neues Zielbild, eine neue Vorstellung, eine neue Vision, wie das Zusammenarbeiten funktionieren sollte. Sie arbeiten an den Verhaltensweisen, aber die Erwartungshaltung von den Mitarbeitern steigt. Also die sind erstmal ein bisschen enttäuscht am Anfang, weil die sich mehr wünschen würden. Weil diese Verhaltensänderungsprozesse halt lange dauern und mühselig sind. Also es ist ein kognitiv anstrengender Prozess, sich neue Verhaltensweisen anzugewöhnen. Und der präfrontale Kortex, der halt dafür verantwortlich ist, solches Verhalten zu steuern, der ermüdet auch. Und je mehr Entscheidungen ich am Tag treffen muss und je mehr ich Verhalten auf diese Art und Weise reguliere, desto weniger gelingt es mir zum Tagesende hin und je mehr Stress ich habe und je weniger ich schlafe und je ungesünder ich mich ernähre und so weiter, desto schwerer wird das. Und das ist eben auch immer Teil von unseren Trainings, dass wir sozusagen auf einer Metaebene auch darauf abstellen, was sind denn Techniken, um Verhaltensänderungen zu erzeugen? Also wie zum Beispiel überhaupt erstmal Emotionsregulationsfähigkeit zu erhöhen, dadurch, dass ich ausreichend schlafe, mich ernähre, dass ich mich an der frischen Luft bewege, dass ich Tageslicht bekomme und dass ich vielleicht auch Romane und Nicht-Fachliteratur lese, um sozusagen mehr in die Emotionswelt von fiktiven Charakteren involviert zu sein und meine eigene Emotionsregulationsfähigkeit dadurch steigern kann und so weiter. Also das ist so ein typischer Prozess, wie wir ihn dann haben, wenn wir da Führungskräfte und Teams begleiten.
Das heißt, ich habe jetzt zwei Aspekte auch nochmal mit rausgenommen. Das eine ist, ja, ist eigentlich eine Frage, testet ihr dann mehrmals? Also gibt ihr dann, also ist es sozusagen im Sinne von, ja, Evaluationsstudie,
auf
könnte
jeden
man
Fall,
vielleicht
genau.
sagen, ja.
Genau, und das hängt so davon, so ein bisschen von der Unternehmenskultur ab, in welcher Frequenz man das macht, ne? Also wir haben jetzt gerade ein Unternehmen, so ein Softwareunternehmen, und die befinden sich in einer wirklich intensiven Transformationsphase. Und da sagen wir messen alle 3 Monate. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für andere Organisationen viel zu häufig wäre, weil sagen,
Ja.
In 3 Monaten ist bei uns überhaupt nichts passiert.
Klar.
Und da kann man dann lieber alle 6 Monate oder vielleicht sogar nur einmal im Jahr messen.
Ja. Ja, okay. Und die zweite Frage, die sich jetzt bei mir noch gebildet hat, war sozusagen, du hast gesagt, okay, ihr gebt dann auch Tipps an die Hand, wie zum Beispiel, um deine Emotionen besser zu regulieren, kannst du das und das machen. Das heißt, da ist dann auch ein, ich nenne es mal, Trainingsanteil in so einem Prozess auch dabei.
Ja, auf jeden Fall. Also wir coachen eigentlich auch nicht, sondern wir haben ja eine klare Zielstellung in dem, was wir erreichen möchten, weil wir sagen, deine Aufgabe als Führungskraft ist es, eigentlich diese psychologischen Grundbedürfnisse deiner Mitarbeiter und der anderen Menschen, die du beeinflussen möchtest oder die du führen möchtest, zu befriedigen. Und dafür gibt es wissenschaftliche Evidenz, wie das gelingen kann. Und das wollen wir dir beibringen. Wir haben nicht einen ergebnisoffenen Coaching-Prozess, sondern darum geht's. Und deswegen ist ein ganz wesentlicher Teil von unserem Angebot eben Training und Ausbildung. Natürlich auch, dass man bestimmte Dinge selber erarbeitet und die nicht vorgegeben werden. Auch vor allem vor dem Hintergrund der Grundbedürfnisse, dass man das einfach selber gestalten möchte und selber erarbeiten möchte. Das berücksichtigen wir natürlich auch in der Konzeption unserer Intervention, damit Menschen eben mit einer hohen autonomen Regulation auch in die Intervention reingehen. Und genau. Und dann ist da eben ganz viel Wissensvermittlung drin in Bezug auf Emotionsregulationsfähigkeit, aber auch Kommunikationstechniken, insbesondere Feedback. Feedback sind ja die anspruchsvollste Kommunikationssituation überhaupt. Und was wir, wenn es, also natürlich viele Leute und ein ganz großer Teil von Führungskräften, die machen das hervorragend und da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Aber wenn es Schwierigkeiten beim Thema Feedback gibt, dann liegt das typischerweise in einem von zwei Extremen. Das eine Extrem ist, jemand macht das schonungslos und ohne Rücksicht auf Situation und Kontext und Person und teilweise auch unfair. Und das andere Extrem ist, jemand macht das eigentlich gar nicht. Oder immer nur positives Feedback, die lobt immer nur, aber hilft den Mitarbeitern eigentlich nicht dabei, sich weiterzuentwickeln und Kompetenzen, weil sie sich nicht traut, irgendwie auch mal ein kritisches Feedback zu geben. Und da haben wir schon echt absurde Prozesse erlebt bei so kleinen facing Jobs, wo man die Führungskraft daneben steht und der Mitarbeiter interagiert mit dem Kunden und leistet sich da wirklich Sachen, wo man eigentlich sagen kann, so wollen wir nicht mit unseren Kunden interagieren. Und die Führungskraft traut sich nicht, dem Mitarbeiter das zu sagen, weil sie Angst hat, da die Beziehung zu zerstören und dass er sich schlecht fühlt. Und das ist halt das andere Extrem, ne? Und deswegen Feedback geben und in welcher Situation ist welche Art von Feedback angemessen und wie finde ich das heraus? Manchmal kann ich auch einfach den Mitarbeiter fragen, kann ich dir das jetzt geben oder vorher Rapport aufzuschreiben. Also gerade auf LinkedIn und so, da liest man das ja ständig und überall, wie man gut Feedback geben kann und was da Kommunikationstechniken sind. Und also das sind eigentlich die Kernelemente. Und dann ist natürlich so ein bisschen Übung und Verständnis dazu, wie, was kann ich denn eigentlich tun, um mein eigenes Gefühl der Selbstwirksamkeit zu erhöhen und wie kann ich das bei anderen machen?
Ja. Wenn jetzt Führungskräfte, Coaches, Trainer, Berater hier zuhören und sagen, okay, ich möchte auch mit diesem Enjoying Work Führungsindex arbeiten. Ja, wie wäre hier der Ablauf? Wie könnten Sie hier auf euch zukommen?
Genau. Ja, sehr gerne auf jeden Fall. Da unterstützen wir gerne. Und wir bieten das einfach als Softwarelösung an. Also ihr sagt, wir haben hier einen Coachee und der würde entweder gerne einfach so ein Selbstassessment machen. Das kann er da tun. Oder er würde gerne sein Team einladen, ihn zu bewerten. Und dann stellt ihr uns die E-Mail-Adressen zur Verfügung vom Team. Wir laden die ein und die haben dann typischerweise so 3 Wochen Zeit, bekommen jede Woche einen Reminder zugeschickt, um eben diesen Index auszufüllen. Und dann bereiten wir einen Ergebnisreport vor. Den bekommt ihr dann als Coach und könnt den dann mit dem Coachee besprechen. Wir können das auch alles für euch branden, wenn ihr wollt. Also machen wir eine White-Label-Version, dann steht überall euer Coach-Label drauf und dann sieht man Enjoying Work eigentlich nur in der URL und in der Datenschutzvereinbarung und solche Sachen. Aber die ganze Dokumentation, Reporting und so weiter können wir als White-Label anbieten, beziehungsweise mit eurem Branding drauf. Dann nutzt ihr quasi nur unseren Content und unsere Technologie. Und der Coachee, der merkt das natürlich, ihr müsst ihm das sagen, weil er ja mit seinen Daten so und uns zusammenarbeitet. Aber wir treten da gar nicht als Beratung, sondern eigentlich wirklich nur als Technologie- und Content-Anbieter auf.
Ja. Sehr schön. Wir werden auch nochmal in den Shownotes die Kontaktdaten verlinken.
Ja, sehr gerne.
Genau. Ja, vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss live. Was wären so die 3 wichtigsten Aspekte, die ZuhörerInnen aus diesem Podcast-Interview mitnehmen sollten? Was wäre dir wichtig, was hängen bleiben sollte?
Ja, oh, jetzt hier wirklich nochmal eine richtig schöne Frage zum Schluss. Also ein Kern oder was eigentlich immer auf alle am meisten Eindruck macht und am meisten wirkt, ist das Bewusstsein und das Anerkennen, dass alle Menschen die gleichen psychologischen Grundbedürfnisse haben. Und dass das für sowohl die Mitarbeiter als auch die Führungskräfte gilt und für die Kunden und für alle anderen, mit denen man zusammenarbeitet. Und dass es da keine großen individuellen Unterschiede gibt. Die individuellen Unterschiede gibt es vielleicht in den Strategien, wie jemand versucht, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Aber die Bedürfnisse sind für alle gleich. Das ist aus meiner Sicht, also das würde ich so als Message gerne mitgeben. Dann natürlich, dass diese 3 Bedürfnisse eben die Bedürfnisse nach Autonomie, Verbundenheit und Kompetenz sind und dass es auch nicht viel mehr gibt. Und alles andere, was man sonst noch so an Bedürfnissen oder an Motiven oder Ähnliches hat, entspringt dem eigentlich oder zahlt darauf ein. Also ein Klassiker ist ja sowas wie Selbstvertrauen oder Ähnliches, ne? Und das Selbstvertrauen entsteht halt aus der Befriedigung des Kompetenzbedürfnisses. Also wenn ich meine Kompetenz spüre, dann habe ich Selbstvertrauen. Ja. Natürlich ist das ein sich irgendwie verstärkender Kreis, aber es gibt kein Bedürfnis nach Selbstvertrauen, sondern das Bedürfnis nach Kompetenz. Und das sehen wir aus der empirischen Messung, dass wir wäre eben der dritte Punkt, den ich da mitgeben würde, dass dieses Modell einfach auf Basis von Millionen von Datensätzen basiert, von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, die befragt wurden. Und das ist einfach eine sehr, sehr hohe Evidenz für dieses ganze, für diese ganze Theorie und die Zusammenhänge gibt. Und das finde ich halt insbesondere dann nützlich, wenn man mit Führungskräften im wirklich höheren Level spricht, die noch mehr auf Zahlen, Daten und Fakten setzen und noch mehr auf rationale Analyse von Herausforderungen und Problemfeldern. Damit kommt man halt mit dieser Theorie da recht gut durch die Tür, weil sie einfach belegt ist im Gegensatz zu Ansätzen, die vielleicht eher auf Intuition oder Ähnlichem beruhen.
Ja, sehr schön. Das ist nochmal ein sehr schönes Abschlusswort. Wir
Danke.
werden, wie gesagt, wir werden in den Shownotes nochmal die Links teilen, wo ihr dann auch mehr erfahrt über Live und ja, die Arbeit von Live und seinen KollegInnen. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn jetzt der ein oder andere auch eine Inspiration aus dieser Podcast-Folge für sich mitgenommen hat. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören und möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Auch von dir, Live, vielen Dank, dass du da warst.
Ganz herzlichen Dank, Jasmin. Das war toll. Vielen Dank.
Danke dir.